Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Hallo. Weiß jemand, wo, wir haben eben gerade ein Lied gesungen oder kennengelernt, besser gesagt. Dann habe ich so gedacht, wo kommt das wohl in der Schrift her? Hat das irgendwie einen biblischen Aussagetext? Und da fiel mir Sprüche 18, Vers 10 ein. Weiß jemand, was da steht? Sprüche 18, Vers 10. Gut, dann lese ich es euch vor. Da heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist was? In Sicherheit. Jawohl. Ich finde, das passt sehr gut auch jetzt für die kommende Woche. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Worauf kommt es wirklich an? Was ist wirklich wichtig? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Jetzt, das ist nicht mein Predigtext, aber ich denke, eine gute Überleitung zu dem, wohin ich euch mitnehmen möchte. Und zwar in Jesaja. Wir sind ja in einem Aussendungsgottesdienst für Summer in the City. Und ich dachte mir, das passt sehr gut, der Text in Jesaja, Kapitel 6, ein sehr bekannter Text. Und wir wollen die ersten 8 Verse zusammen lesen und uns ein bisschen Gedanken machen, worauf es wirklich ankommt. Und das gilt jetzt nicht nur für den Einsatz, sondern es gilt eigentlich für unser Leben. Worauf kommt es wirklich an? Und ich möchte den Text lesen aus Jesaja Kapitel 6, Abvers 1 bis Vers 8. Im Todesjahr des Königs Ussia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Lass uns doch mal beten. Vater, wir wollen dir danken, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest heute Morgen. Du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns bewegt, du weißt, was vor uns steht. Und wollen dich bitten, Herr, dass du uns begegnest, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit, in deiner Größe, in deiner Macht. Herr, und dass alles von dir kommt und alles zu dir zurückgeht. Herr, und dass du uns schwache Menschen gebrauchen möchtest in diesem Ganzen, was du vorhast mit dieser Welt, mit Menschen, die du retten möchtest, Herr, das ist für uns unbegreiflich, zu groß. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass wir lernen von dir, dass wir lernen, dich zu sehen, immer wieder die Begegnung mit dir zu suchen auch, im Alltag, da, wo du uns hingestellt hast, aber auch besonders in dieser Woche, wo wir auf den Straßen von Hannover und anderen Städten unterwegs sein werden. Danke, Herr, dass du vor uns hergehst, danke, dass du Türen öffnest, dass du Herzen öffnest, dass wir Großes von dir erwarten dürfen. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Worauf kommt es wirklich an? Was ist wirklich wichtig? Wir sind in einem Aussendungsgottesdienst und ist es wirklich entscheidend, dass die Gemeinde, die Arche in dem Fall hier, uns aussendet oder das neue Land? Was ist wirklich wichtig? Und ich denke, dass in unserem Text hier wirklich das Wesentliche und das Wichtigste zum Vorschein kommt und dass es Gott ist, der uns ruft. Und ich finde diese Aussage hier in Vers 8, wo Gott, der Allmächtige, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in seiner Hand hat, das alles, der alles geschaffen hat, eine Frage stellt. Und die Frage, die er hier stellt, ist: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Der dreieinige Gott, Gott spricht von sich selbst immer in der Mehrzahl. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Rufen ihn aus. Und sie ruften auch heute Morgen hinaus zu uns. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Dieser Ruf gilt allen Menschen. Und doch so wenige hören ihn. So wenige setzen sich mit diesem Ruf auseinander und fragen: Was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Was hat er mit mir vor? Und wir wissen, dass Jesus im Neuen Testament mal die Aussage gemacht hat: Das Feld ist reif zur Ernte, es ist weiß. Wo? Wie geht es da weiter? In dem Vers? Das Feld ist reif. Wo sind die Arbeiter? Wo sind sie? Und dann geht es weiter. Und das ist übrigens ein sehr gefährliches Gebiet, was er dann sagt. Nämlich er sagt dann: So bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in sein Erntefeld. Wir werden also, Jesus fordert sozusagen uns Christen auf, zu beten für Arbeiter, die bereit sind, ins Erntefeld zu gehen. Und wisst ihr, das ist ein ziemlich gefährliches Gebet, wenn du das, dich damit auseinandersetzt. Warum? Warum ist das gefährlich zu beten? Weil die Antwort kann sein, dass die Antwort du selbst bist, wenn du dafür betest. Herr, schicke Arbeiter in die Ernte. Und dann sagt Gott zu dir: Du geh. Oh, nö. Mein Nachbar. Jemand anders, aber nicht mich. Deswegen ermutige ich dich nur, das zu beten, wenn du auch wirklich selber bereit bist zu gehen. Aber hier in unserem Text finden wir nun die Berufung des Jesaja. Und er sagt nach dieser Frage, die Gott stellt: Hier bin ich, sende mich. Es gibt nichts Größeres als das Herz eines Freiwilligen. Aber wie kam er zu diesem Punkt, dass er sagte: Herr, hier bin ich, sende mich? Denn der Auftrag, den Gott ihm dann gibt, der war nicht leicht. Er sagt mich dann in den nächsten Versen, Vers 9 und so weiter, dass du zu dem Volk reden sollst. Ich lese es euch mal vor, der Auftrag war immens. Hört immer fort und versteht nichts. Seht immer zu und erkennt nichts. Verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren. Das war sein Auftrag. Er sollte Gericht predigen über das Volk Israel, über das Volk Juda. Der Auftrag, immens groß. Eigentlich viel zu groß. Und wenn wir denken an die Drogenszene, würden wir sagen, der Auftrag ist viel zu groß für uns. Viel zu groß. Und wenn wir da hineingehen mit einem Sendungsauftrag von der Gemeinde oder von dem neuen Land, dann werden wir verlieren, dann werden wir untergehen. Aber das Schöne ist, dass Gott derjenige ist, der uns sendet. Und warum das so wichtig ist, werden wir gleich sehen. Aber wir kennen alle die Verse in Matthäus 28, wo es heißt: Darum, wie es gegeben, so fängt es an eigentlich. Matthäus 28, 18 bis 20. Wie heißt es da? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und wo noch? Auf Erden. Und dann heißt es weiter: Darum geht hin. Das ist das Entscheidende. Gott ist es, der uns ruft. Gott ist, der uns sendet. Gott ist, der uns beauftragt. Gott ist aber auch derjenige, der wirbt. Weil der Auftrag, den er uns gibt, ist viel zu groß. Mache zu Jüngern alle Völker. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen müssen darüber, wer ist dieser Gott, der uns sendet? Und wie können wir das umsetzen? Wir sehen viele Beispiele in der Bibel, wie Menschen berufen worden sind, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Denkt an Mose zum Beispiel und der brennende Busch, 2. Mose 3. Mose sieht den Busch, der brennt, er wird nicht verzehrt und er denkt: Mann, ich habe schon so viele brennende Büsche gesehen, aber der ist irgendwie anders. Da will ich doch mal hin. Und er geht hin und in dem Moment, wo er sich dem nähert, was passiert dann? Eine Stimme kommt aus dem Busch: Mose, Mose. Der Ort, wo du stehst, ist heilig. Zieh deine Schuhe aus. Übrigens interessant, als er seinen Namen hört: Mose, Mose, was sagt er als Antwort, als erstes? hier bin ich. Sehr interessant. Gleiche Reaktion. Aber wir sehen, also die Auseinandersetzung oder dieser Ruf, er geht von Gott aus. Denken wir an Josua, wurde vorhin schon mal genannt. Ich hatte das auch schon mal in der Andacht erwähnt. Josua, Kapitel 5. Josua bekommt den Auftrag, das Land einzunehmen, aber Gott macht es ihm nicht leicht. Er sagt nicht, das Land wird für dich da sein, du wirst hineingehen und alles wird für dich vorbereitet sein. Nein, das sind Feinde. Die werden dir widerstehen. Du musst sie im Kampf einnehmen, das Land Kanaan. Und in Kapitel 1 sehen wir da seine Berufung und da wird dreimal diese Aussage gemacht, sei stark und mutig. Warum hat er das dreimal wohl gesagt dem Josua? Weil dem ziemlich die Knie schlotterten, mit Sicherheit. Mose war gestorben. Er war jetzt der Führer. Er ging jetzt, sollte jetzt vorangehen. Und die Aufgabe war groß, viel zu groß. Johannes in der Offenbarung, ähnlich. Überall sehen wir immer wieder die Begegnung, die Menschen mit Gott hatten, das hatte Auswirkungen. Warum ist es so wichtig, dass Gott uns ruft? Es hat mal jemand gesagt, und das ist ein Satz auf Englisch, ich werde ihn gleich übersetzen, expect great things from God, attempt great things for God. Übersetzt heißt es, erwarte Großes von Gott und gehe in dieser Erwartung und agiere darauf. Reagiere darauf. Und tue große Dinge für Gott. Aber es geht immer von Gott aus. Denken wir an David und Goliath. Wie war die Geschichte? Das Volk, Saul, ein großer Mann, König, steht vor den Philistern und dieser Goliath kommt hervor und sagt, komm her, schick mir einen Mann rüber und wir werden kämpfen und wenn er gewinnt, werden wir uns unterwerfen, wenn ich gewinne, ja, war ein ziemlich großer Mann, dann haben wir gewonnen. Und was haben die Leute gemacht? Sie haben diesen großen Goliath gesehen und gesagt, oh, Mann, ist der riesig. Ich, ne. Und selbst Saul war ja nun auch groß von Statur, aber das war eine Nummer zu groß für ihn. Und so haben sie alle diesen Goliath gesehen aus ihren eigenen Augen, aus ihrer eigenen Perspektive und haben gesagt, der ist viel zu groß. Wir können gegen diesen Mann nicht bestehen. Und dann kommt dieser kleine, wer war das? David. Und er war riesig von Statur und Muskeln wie Arnold Schwarzenegger. Nein, er war ein Hirtenjunge, rötlichen Haares, klein und zierlich. Und der kommt da nun hin von seiner Schafhirte und sagt, was ist denn das für einer? Wieso hat er anders reagiert? Was war bei ihm anders als bei all dem anderen Volk, bei dem ganzen Volk Israel? Was war anders bei ihm? Er hatte einen großen Gott und einen kleinen Goliath. Die anderen hatten alle einen großen Goliath und was noch? Einen kleinen Gott. Das war der Unterschied. Er sah dieses Problem, Goliath, aus den Augen Gottes. Und für Gott ist kein Ding unmöglich. Und so ging er in den Kampf mit ein paar Steinen, wie er gewohnt war. Der hat ja vorher die Rüstung angekriegt von Saul und er sagte, da kann ich mich gar nicht so bewegen. Ne? Also das ist eine Nummer zu groß. Ich bewege mich lieber in dem, was ich kann, was ich gelernt habe, wo ich Erfahrung gesammelt habe. Und dann nimmt er seine Steinschleuder und tötet diesen großen Goliath. Warum ist es so wichtig, dass Gott uns sendet? Weil nur Gott diesen Auftrag erfüllen kann. Menschen zu gewinnen für Jesus aus der Drohungssinn ist unmöglich, menschlich gesprochen. Aber es ist möglich mit Gott. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Und wenn wir das beachten und mitnehmen, dann haben wir gute Chancen, dass wir Frucht sehen. Dass nicht, weil wir so toll sind oder weil wir es so gut gemacht haben, sondern weil Gott wirkt, weil Gott derjenige ist, der Menschenherzen verändern kann. Und wir wollen uns das mal anschauen, ein bisschen näher hier in diesem Text, in Jesaja Kapitel 6. Wie ist Jesaja dahin gekommen, zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Was hat dazu geführt? Und das sehen wir in den Versen. Und ich möchte das in drei Punkten uns nahebringen. Erster Punkt ist, er hatte eine große Vision von Gott, eine große Sicht von Gott. Wer das Wort Vision nicht so gern mag, weil das vielleicht belastet ist, will ich sagen, eine große Sicht von Gott bekommen. Das Zweite ist, was daraus folgte, ist, er hat eine neue Sicht von sich selber bekommen. wer er ist. Und das Dritte, was wir in unserem Text finden werden, ist, er hat eine neue Sicht von der Gnade Gottes bekommen, von der Vergebung Gottes bekommen. Und das führte dazu, dass er motiviert und mit Freude, mit Hingabe, freiwillig gesagt hat, Herr, hier bin ich, sende mich. Und ich glaube, das brauchen wir auch immer wieder, oder nicht? Das brauchen wir. Und ich möchte uns diesen Text jetzt ein bisschen näher bringen. Es ist so interessant. Der Text fängt an, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen. Finde ich sehr interessant. Wir wollen uns jetzt die erste große Sicht anschauen, eine Sicht von wer Gott ist. Und es fängt an, des Todesjahres des Königs Usia. Wir Menschen, wir sind sterblich. Aber dann heißt es, sah ich den Herrn sitzen. Er ist von Ewigkeit her. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und wir wollen jetzt ein paar Eigenschaften dieses Gottes anschauen. Und ich hoffe, dass das uns motiviert in dem, was wir tun, da, wo Gott uns hingestellt hat, ob es nun im Einsatz ist oder in unserem Alltag. Das Erste, was wir hier finden, ist, der König war gestorben, 52 Jahre seines Dienstes waren beendet, er starb. Und in dem Moment, in diesem Todesjahr, sieht er den Herrn sitzen. Ich finde das so genial. Ja, diese Kombination. Wir Menschen sind sterblich. Wir sind schwach, vergänglich. Gott ist ewig. Gott ist herrlich. Und er sieht hier nicht nur Gott als den Lebendigen, sondern er sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Wovon spricht der Thron in der Bibel? Für die Teilnehmer, ihr habt schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ich bin jetzt nicht so der klassische Prediger, der jetzt nur redet, sondern ich versuche euch mitzunehmen, mit hineinzunehmen in den Text. Wovon spricht der Thron? Ihr dürft ruhig dir was sagen. Also meine Gemeinde kennt mich, also die wissen das, dass ich auch mal Fragen stelle. Man kann nichts Verkehrtes sagen. Wovon steht Thron? Was ist ein Thron? Macht. Noch irgendwas anderes? Herrlichkeit. Erhabenheit. Größe. Ja? Spricht von was? Spricht von, dass Gott souverän ist. Sein Thron steht über alle Throne dieser Welt. Er ist erhaben. Er steht über allem. Er ist ewig und er ist herrlich. Er ist allmächtig. Davon spricht dieser Thron. Ist das nicht wunderbar, dass wir einen Gott haben, den wir Vater nennen dürfen, der souverän ist, der keine Fehler macht, der weiß, was er tut, der einen Plan hat und der diesen Plan auch erfüllen wird. Glaubt ihr das? Das klang aber ein bisschen schwach. Davon hängt unser Leben ab, Leute. Denn er hat auch einen Plan mit deinem Leben. Er kommt zum Ziel. Und davon spricht dieser erste Teil des Verses hier. Er ist erhaben und seine Säume erfüllten den Tempel. Er erfüllt alles in allen. Seine Herrlichkeit ist überall. Auch wenn wir sie jetzt hier auf Erden nicht so sehen und wahrnehmen. Aber sie ist da. Und selbst im Menschen, der so verschroben ist, der kaputt durch die Sünde ist, ist immer noch im Ebenbild Gottes geschaffen. Er erfüllt alles, seine Souveränität steht über allem, er ist herrlich, er ist groß. Und als Reaktion darauf, das ist es nur, ich könnte jetzt, glaube ich, 2 Stunden lang über den Text reden, da sind so viele Eigenschaften Gottes hier drin. Wir sehen hier die Seraphime mit 6 Flügeln, 2 bedeckten sie ihr Angesicht, was von Anbetung spricht. Ja, das waren Engelswesen, die so um den Thron herum waren. Mit 2 bedeckten sie ihre Füße, was immer ein Bild ist von Demut, von Reinigung. Und mit 2 flogen sie. Übrigens ein sehr gutes Prinzip, was wir hier finden. Wenn es um deine Zeiteinteilung geht, verbringe 1/3 deiner Zeit in der Anbetung mit Gott. Und wenn immer du Gott anbetest, geschieht etwas, das sehen wir auch hier gleich in unserem Beispiel bei Jesaja, dann entsteht etwas Reinigendes. Weil wenn wir in das Licht treten, was passiert dann? Dann sehen wir all unseren Schmutz. Die Füße sprechen von Reinigung. Johannes 13. Jesus wusch den Jüngern die Füße und er sagt zu Petrus, Petrus sagt, nein, ich will nicht. Oder wenn schon, dann ganz. Und Jesus sagt, brauchst du nicht, du bist schon gewaschen. Aber wenn du dich nicht waschen lässt, dann hast du keinen Teil an mir. Warum hat er das gesagt? Er wollte damit sagen, wir brauchen die tägliche Reinigung. Weil unsere Füße, die werden schmutzig. Und die sind schmutzig. Und wir brauchen Reinigung. Und ein Drittel Dienst. Das ist ein gutes Gefüge. Ja? Ein Drittel Anbetung, ein Drittel Reinigung, ein Drittel Dienst. Weißt du, was bei uns Christen, die wir als alle gut meinen natürlich, oft so ist? 90% Dienst. 5% Reinigung, 5% Anbetung. Ist keine gute Empfehlung. Weil wir brauchen die Begegnung mit Gott, bevor wir, und die Reinigung Gottes, bevor wir dienen können. Das nur mal so am Rand, das war gar nicht meine Intention hier. Aber wir sehen hier noch im Vers 3, das müssen wir natürlich auch sagen, einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Heilig. Er ist abgesondert. Er ist abgesondert von uns Menschen. Das ist, was Heiligkeit beinhaltet. Die Frage ist, ist das auch dein Gott? Hast du Gott so kennengelernt? Hast du so ein Bild von Gott in deinem Herzen? Bewegt dich das noch, dass er erhaben ist, dass er herrlich ist, dass er heilig ist und dass er allmächtig ist? Bewegt das noch unser Herz? Wisst ihr, es gibt einen Lieblingsvers im Buch Daniel. Den möchte ich mal lesen. Vielleicht kennt ihr den auswendig. Es lohnt sich immer, Texte auswendig zu lernen. Das ist einer meiner Verse. Daniel Kapitel 11. Warum uns Jesaja 6 das so vermittelt? Es hat Wirkung. Es sollte Wirkung zeigen in unserem Leben. Und es hat Wirkung gezeigt im Leben des Jesaja. Da heißt es in Daniel Kapitel 11, Vers 32. Lest mal den zweiten Teil. Die Leute aber, heißt es da, die ihren Gott kennen, ganz wichtig, kennst du deinen Gott? Oder andersrum gefragt, kennt Gott dich? Auch wichtig. Aber kennst du Gott? Hier heißt es, aber die Leute, die ihren Gott kennen, daraus entsteht etwas. Da heißt es nämlich, werden festbleiben und handeln. Warum ist es so wichtig, ein gesundes Bild von Gott zu haben, einen großen Gott in unserem Leben zu haben? Weil das wird entscheidend sein, wie wir unser Leben leben. Ob wir bereit sind, zu gehen. Vielleicht belassen wir es dabei. Ich denke, ihr habt den Grundgedanken verstanden. Es lohnt sich immer, in das Wort Gottes zu gehen und zu sagen, Herr, wer bist du? Ich weiß noch so wenig. Ich habe noch so viel zu lernen. Herr, wer bist du? Als Paulus berufen wurde, kennen wir alle, er war auf dem Weg, die Christen zu verfolgen, Apostelgeschichte 9. Und dann begegnet ihm Jesus. Er sieht ein helles Licht, er fällt zum Boden. Und dann kommt eine Stimme und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was sagt er dann? Herr, wer bist du? Diese Frage sollte uns immer bewegen. Herr, wer bist du? Und aus diesem Herr, wer bist du, kommt dann, ich will dich senden. Ich habe dir einen Auftrag, den du gehen sollst. Und ich werde zeigen, wie viel du leiden wirst für meinen Namen, weil das beinhaltet das auch. Okay, also, wir kommen in unseren Text und sehen, dass zuerst bekommt Jesaja ein neues Bild, eine neue Sicht von Gott. Und wir sehen, es geht immer von Gott aus. Es sind nicht wir Menschen, die wir die Initiative ergreifen. Ja, da ist keiner, der nach Gott fragt, auch nicht einer, Psalm 15. Sondern die Initiative, Gott ist auf der Suche, Gott ist an der Arbeit. Er ruft, er sendet. Das Zweite, was daraus entsteht, sehen wir hier auch. In Vers 5, da sagt er, da sprach ich, Wehe mir, ich vergehe. Das war die Reaktion, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Wehe mir. Was das Herz voll ist, warum Lippen? Warum nicht das Herz? Warum sagt er hier nicht das Herz? Wie heißt es in dem Vers? Was das Herz voll ist, das geht dem Mund über. Also was aus deinem Mund kommt, spiegelt wieder, was in deinem Herzen ist. Also wir können auch sagen, wenn er hier sagt, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, ich bin ein Mann von unreinem Herzen. Als Petrus mit Jesus unterwegs war, im Boot, wie hat er da reagiert, als er nicht vertrauen wollte, dass ein großer Fischfang auf ihn wartete? Was sagt er danach? Wie war die Reaktion? Lukas Kapitel 5, Vers 8. Könnt ihr das nachlesen? Die gleiche Reaktion. Er hat diese Begegnung, diesen Ruf. Jesus sagt, werf aus. Er sagt, ich bin ein großer Fischer. Ne? Ich habe Ahnung. Ja, ich habe Ahnung. Ich weiß, wie es geht. Und danach, was sagt er dann? Petrus sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Sünder. Das war die Reaktion. Die Gegenwart Gottes produziert in uns immer, es zeigt uns immer, wer wir sind. Dass wir nicht das Zentrum der Welt sind, dass wir hier nicht alles in der Hand haben, dass alles der Vergänglichkeit unterworfen ist, wie wir bei dem König gesehen haben. Und wisst ihr, das ist der richtige Ort, wo wir sein sollen. Das ist der Ort, wo Gott uns haben möchte. Es kommt nicht auf uns an. Es kommt auf unseren Gott an, auf Jesus. Er will durch uns wirken. Und wenn wir meinen, etwas bewirken zu können, auch in dieser Woche, dann werden wir eine Bruchlandung machen. Aber wenn wir von Gott Großes erwarten und uns gebrauchen lassen, und das beinhaltet immer auch, dass wir in Demut vor Gott wandeln, dass wir ihn in den Mittelpunkt, wie wir es im Lied gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Darauf kommt es an. Und das ist der Ort, wo Gott uns gebrauchen möchte. Da, wo wir erkennen, dass wir ohne ihn, wie heißt es in Johannes 15, Vers 5, schöner Vers zu merken, ohne ihn können wir nichts tun. Nichts. Hallo? Aber ein bisschen was können wir doch schon, oder? Sagt der Vers aber nicht. Der Vers sagt, wir können nichts ohne ihn tun. Nichts von bleibendem Wert. Wir können viel bewegen, wir können viel Staub aufwirbeln. Aber wir werden nichts, was die Ewigkeit betrifft, bewegen können. Es sei denn, Gott wirkt durch uns. Und das ist das Entscheidende. Wir sind nicht besser, ich bin ja öfter auch im Bauwagen und wir machen Andachten und so. Ich sage den Leuten immer, ich bin nicht besser als ihr. Kein Deut besser. Ich wäre genau da, wo ihr auch seid, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre. Wir sind nicht besser. Wir sind Sünder. Und einmal hat jemand gesagt, Evangelisation ist ein Sünder oder ein Bettler erzählt einem anderen Bettler, wo er Brot findet. Das ist Evangelisation. Bettler sagt einem anderen Bettler, wo er Brot findet und ihn ermutigt, es selber herauszufinden, es zu essen. Wir sind und bleiben Bettler, wenn es um das Wirken Gottes geht. Und das ist gut so. Wisst ihr, das nimmt so viel Last von uns. Wir müssen nichts produzieren, wir müssen nicht Leistung bringen. Wir brauchen uns nur abhängig machen von ihm. Das nimmt so viel Last weg. Ich weiß, wer von euch das erste Mal bei so einem Ansatz dabei jetzt, von den Teilnehmern? Einer? Okay, zwei, drei, okay. Nicht so viele. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt so denke an Drogenarbeit, in die Szene gehen. Alter, was kann ich denn da sagen? Ich habe null Ahnung. Da gehe ich so ran. Wisst ihr, es kommt gar nicht auf dich an. Es kommt auf Jesus an. Und dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, das ist das Entscheidende. Und das nimmt so viel Last von uns, oder? Ja? Wenn ich an diese Woche denke, ich habe diese Woche, glaube ich, schon fünfmal durchlebt. In den letzten drei Wochen. Und ich habe immer wieder gesagt, Herr, es ist dein Werk, es ist deine Arbeit, du bist derjenige, der wirkt. Ich möchte mich nur zur Verfügung stellen. Das nimmt so viel Last von mir. Dass es mir Freude macht, und das soll es. Es soll uns Freude machen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und das darf es auch, weil es nicht auf uns selbst ankommt. Und das erlebt Jesaja hier. Er sagt, ich komme in Beziehung mit Gott und ich sehe all mein Versagen, ich sehe all mein Zukurzkommen. Aber das Schöne, es hört da nicht auf. Gott sagt jetzt nicht, oh du Loser, mit dir kann ich nichts machen. Du hast versagt und so oft versagt. Gott bleibt da nicht stehen. Und das ist das Schöne. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Er bekommt eine neue Sicht von der Vergebung, von der Gnade Gottes in seinem Leben. Denn es heißt hier weiter in unserem Text, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Da heißt es, da flog einer der Seraphim zu mir. Auch hier sehen wir wieder die Initiative, nicht von ihm. Er konnte nichts in seiner Situation verändern. Wir können unsere Situation nicht verändern. Ein Leopard kann nicht sein Fell verändern. Da heißt es hier, da flog ein Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Wer ist diese glühende Kohle in unserem Leben? Das Wort Gottes? Ja. Was noch? Wer ist denn für uns stellvertretend gestorben? Jesus. Jesus, vom Altar genommen mit der Zange, und er berührte meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Das ist Vergebung, das ist Gnade. Wir haben das nicht verdient. Aber Gott in seiner Gnade kommt immer wieder zu uns und reinigt und reinigt und reinigt. Und das ist so wunderbar, das zu erleben. Und das brauchen wir. Das brauchen wir jeden Tag neu. Ich glaube, keiner von uns kann hier sagen, oh, ich bin heute durch den Dach gegangen und ich habe gar nicht gesündigt. Hä? Alles tipptopp bei mir, oder? Mal ganz ehrlich. Ich glaube, es wird keinen geben. Wir brauchen das täglich. Wir brauchen immer wieder die reinigende Kraft Gottes in unserem Leben. Diese Gnade Gottes, diese Vergebung, der uns wieder aufrichtet. Und dann auch bereit macht zum Dienen. Weil das ist ja das Entscheidende. Nach dieser Reinigung ruft Gott, und ich finde das sehr interessant, an anderen Stellen ruft ja Gott Menschen sozusagen direkt, wie bei Mose oder anderen. Aber hier stellt er diese Frage sozusagen in den Raum. Nach der Reinigung, die Jesaja erfährt. Er sagt, wer wird für mich gehen? Wen soll ich senden? Der allmächtige Gott stellt einfach nur eine Frage. Er hätte auch sagen können, Jesaja, jetzt bist du bereit, jetzt geh. Aber er stellt diese Frage in den Raum. Und er wartet auf eine Reaktion. Und Jesaja gibt sie. Er sagt, hier bin ich, sende mich. Paulus sagt mal an einer Stelle, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich habe, und da sagt er, und die Folge dieser Gnade war, dass ich mehr arbeite als alle anderen. Aber dann macht er noch einen Zusatz, der sehr wichtig ist. Weil jetzt könnte man meinen, Mensch, jetzt heißt es, gib alles. Alles reinsetzen. Ich will diese Gnade nicht vergeblich erfahren haben. Ich will jetzt alles geben für Jesus. Aber er, das könnte man meinen, wenn man da aufhören würde. Aber dann geht dieser Vers weiter. Er steht in 1. Korinther 15, 10, glaube ich. Da heißt es, aber nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir ist. So heißt es in meiner Übersetzung. Sondern die Gnade, die mit mir ist, die ist es, die mich bewegt, die mich motiviert, die mir die Kraft gibt. Und wir werden in dieser Woche, das gilt jetzt für die Einsatzteilnehmer, aber es gilt auch für uns alle, wir werden an unsere Grenzen stoßen. Alle, die schon mal dabei waren, würdet ihr das bestätigen?
Ja.
Oh, okay. Wer ist Jurek? Du bist dabei.
Wir werden an unsere Grenzen stoßen. Aber die Gnade Gottes hat keine Grenzen. Seine Kraft ist unerschöpflich. Und Johannes 15 heißt es, wie der Weinstock in der Rebe, so sollen wir, wenn wir im Weinstock bleiben, werden wir Frucht bringen. Wer bringt die Frucht? Die Rebe, die sich anstrengt? Nein, in ihm bleiben, das ist das Geheimnis. Und das werden wir versuchen in den Andachten, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir sehen, wer ist dieser Jesus? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Was können wir von ihm lernen? Dass wir bewegt werden von ihm. Und seine Gnade zu uns kommt, indem wir ihn sehen, empfangen wir. Und aus diesem Empfangen können wir gehen. Das ist es. Und das wollen wir dann in der Woche auch tun. Wir wollen auf Jesus sehen. Aber merkt ihr was? Diese Hingabe, die er hier zeigt, Herr, hier bin ich, sende mich, und sein Auftrag, den er damit bekommt, der immens groß war, viel größer als das, was er sich wahrscheinlich hat erträumen lassen, und die Schwierigkeiten, die damit auch verbunden waren, hat er einen Vorlauf. Das Erste ist, er hat eine neue Sicht von Gott bekommen. Und ich wünsche mir auch für euch Teilnehmer, dass euch das als Anliegen ist, in eurem, nicht nur, dass ihr kommt, um zu dienen. Das ist so wunderbar und wir freuen uns, dass ihr da seid. Ne? Neue Land freut sich, oder? Jo. Wenn ihr nicht da wärt, kein Einsatz. Dann würden wir unsere Arbeit machen. Ganz normal. Aber dass ihr auch mit diesem Anliegen kommt, ich möchte Jesus neu erfahren. Dass er mein Leben wieder neu erfasst. Und dass wir ihm begegnen. Und dass wir erfahren, dass auch wenn wir in dieser Begegnung mit ihm sind, dass er uns dann gebrauchen kann. Wisst ihr, Johannes 1, wir haben ja schon, wir machen Johannes übrigens, das so vorab, für die Teilnehmer jetzt, ich finde das so genial. Johannes 1, wisst ihr, da fängt es an mit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles wurde durch dasselbe gemacht. Und dann heißt es im Vers 6, es war aber ein Mensch mit Namen Johannes. Der zeugte von dem Licht. Vorher haben wir eine Schau von dem ewigen Herrn, der aus der Ewigkeit her ist, der keinen Anfang und kein Ende. Und dann heißt es plötzlich im Vers 6, und es war ein Mensch mit Namen Johannes. Und der zeugte vom Licht. Da sage ich mir, habe ich da irgendwas verpasst? Hier sehen wir den großen Gott, der alles geschaffen hat und sich in Jesus sozusagen offenbart hat. Und dann heißt es, es war ein Mensch. Wisst ihr, das ist für mich unbegreiflich, dass Gott uns Menschen gebraucht, um diese frohe Botschaft weiterzugeben. Ich glaube, er hätte es viel einfacher mit Eseln. Hat er übrigens mal gemacht, ne? Der Esel, der reden konnte. Mann, wir sind so schwierig. Und trotzdem hat Gott diesen Weg gewählt, um diese frohmachende Botschaft durch Menschen weiterzugeben. In all unserer Schwachheit. Mit all unseren Problemen. Das ist für mich zu groß. Ehrlich, es ist zu groß. Aber hier sehen wir eben, es hatte einen Ursprung. Und ich wünsche mir eigentlich für uns, und ich möchte auch schließen damit, ich könnte nur noch ein bisschen weitermachen, aber ich lasse es lieber. Aber ich hoffe, dass wir das mitnehmen. Nicht nur für die Teilnehmer, aber dass wir alle wieder neu ergriffen werden von der Größe Gottes. Paulus sagt im Philipperbrief, ich ergreife, weil ich ergriffen bin. Ja? Wir sind ergriffen und wollen uns ergreifen lassen von ihm. Und dann, weil wir ergriffen sind von ihm, wollen wir ergreifen, wollen wir dienen, wollen wir gehen und uns senden lassen. Und das hoffe ich, dass das der Schwerpunkt sein wird, auch in dieser Woche. Aber auch für uns, die wir vielleicht im Gebet und auch in unserem Alltag die Woche gestalten, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir das mitnehmen, dass einmal die Größe Gottes wir wieder neu staunen lernen, aus dem Staunen aber auch immer wieder erkennen dürfen und müssen, wer wir sind. Wir sind nur Staub, kleine Körnchen im Vergleich zu Gott. Aber dass Gott in seiner Gnade uns neues Leben geschenkt hat und dass er uns sogar gebrauchen möchte. Dass wir darüber immer wieder neu staunen. Und das wünsche ich mir für mich selbst am allermeisten. Und ich wünsche es für uns alle, dass wir das erleben, immer wieder neu. Lass uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du dich in deinem Wort uns offenbarst und dass wir lernen dürfen, wieder neu auch zu staunen über deine Größe. Und Herr, wir wollen alles von dir erwarten. Du bist ein wunderbarer, herrlicher Gott. Und du lässt deine Kinder nicht im Stich. Du sagst in Hebräer, dass du willst uns nicht verlassen noch versäumen. Das wiederholst du und wiederholst du. Du willst uns nicht verlassen noch versäumen. Herr, darauf bauen wir auch in dieser Woche. Aber auch für die, die jetzt Montag wieder in die Arbeit gehen oder ihr alltägliches Leben gestalten, Herr, dass wir das immer wieder erkennen und lernen dürfen auch, was es heißt, mit dir zu leben im Alltag, da wo du uns hingestellt hast. Schenke du dazu deinen Segen. Wir befehlen uns deiner Gnade an. In Jesu Namen. Amen.